Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Der Hamburger Hauptbahnhof ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Deutschland und war zum Beginn der Hamburger Maiferien heute wohl auch besonders frequentiert. Doch plötzlich bestimmten nicht abfahrende und ankommende Züge das Bild, sondern ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften, nachdem eine mutmaßliche Täterin mit einem Messer wahllos auf Passanten und Reisende eingestochen hatte. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, einige lebensgefährlich. Die Einsatzkräfte nahmen die Frau fest und gehen derzeit von einer Einzeltäterin aus. Was zum jetzigen Zeitpunkt über die Tat bekannt ist, Johannes Jolmes.
Messerangriff im Feierabendverkehr am Hamburger Hauptbahnhof, kurz nach 18 Uhr. Laut Polizei soll eine Frau mehrere Reisende attackiert haben, die auf einen Zug warten. Mittlerweile teilt die Polizei mit, eine 39-jährige Deutsche festgenommen zu haben. Man gehe davon aus, dass sie allein gehandelt habe.
Wir haben bislang keine Hinweise darauf, dass die Frau in politischer Motivation gehandelt haben könnte. Vielmehr haben wir Erkenntnisse, aufgrund derer wir jetzt insbesondere dahingehend ermitteln, ob sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte.
Die Situation lange Zeit unübersichtlich. Laut Feuerwehr gibt es mehrere lebensgefährlich Verletzte. Schnell eilen Rettungskräfte zum Hamburger Hauptbahnhof. Mit 550.000 Passagieren täglich einer der meistgenutzten Bahnhöfe Deutschlands.
Das ist hier natürlich anfangs eine sehr unübersichtliche Lage gewesen, gerade im Bereich des Hauptbahnhofes, wo ein hoher Publikumsverkehr vorherrscht, hier erstmal vor die Lage zu kommen, die Patienten zu sichten, zu kategorisieren nach verschiedenen Schweregrade. Das ist natürlich die Schwierigkeit hier heute.
Die Polizei sperrt Gleise ab, Züge fallen aus, der Fernverkehr kann den Bahnhof nicht anfahren. Laut Bundespolizei zählt der Hauptbahnhof in der Hansestadt 2022 zu den gefährlichsten Bahnhöfen Deutschlands. Die Zahl der Gewalttaten nimmt zuletzt ab. Allerdings stiegen laut Polizei Angriffe mit dem Messer. Schon seit Oktober 2023 gilt im Bereich des Hauptbahnhofs ein Messerverbot.
Und für uns steht jetzt Katharina von Schurzenthaler vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Katharina, was ist denn jetzt aktuell noch über die Hintergründe der Tat bekannt?
Also gerade hat sich ein Polizeipressesprecher zu Wort gemeldet und gesagt, man geht davon aus, dass es sich nicht um eine politisch motivierte Tat handelt, sondern dass man vielmehr die vage Vermutung hat, dass die mutmaßliche Täterin psychisch krank ist. Und hier hinter mir sieht man auch zwischen Gleis 13 und 14, genau auf dem Bahnsteig, wo sich die Tat ereignet hat, ist die Spurensicherung gerade im Einsatz. Und immer noch sind mehrere Passagiere in dem Zug, der stand wartend auf dem Gleis, als sich die Tat kurz nach 18 Uhr ereignete. Und diese Augenzeugen werden jetzt auch gerade noch befragt. Aber sehr vieles ist noch unklar und die Polizei ist immer noch mit einem Großaufgebot hier im Einsatz und hat auch selbst von einem großen Einsatz gesprochen.
Am Hamburger Hauptbahnhof gilt ja eigentlich eine Waffenverbotszone. Kann die Polizei sowas überhaupt kontrollieren?
Ja, das stimmt. Es gibt eine Waffenverbotszone seit 2023. Aber wenn man mal durch diesen Hauptbahnhof geht, was ich auch heute Abend wieder gemacht habe, jetzt kurz vor den Ferien, der Bahnhof ist proppenvoll. Also wie soll so ein Waffenverbot überhaupt kontrolliert werden? Man kann sich ja vorstellen, das ist ja nicht wie auf einem Flughafen, wo es dann Sicherheitsscanner gibt, wo jeder, der ein- und ausgeht, kontrolliert wird. Das können immer nur stichprobenartige Kontrollen sein und das kann auch gar nicht so stark kontrolliert werden. Und deshalb wird es oft auch als populistische Maßnahme des Senats benannt, dass dieses Waffenverbot eingeführt wurde im Jahr 2023.
Katharina, danke für die aktuellen Informationen an den Bahnhof. Davon bräuchte es sehr viel mehr in Deutschland. Aber aktuell ist der Wohnungsbau hierzulande stark rückläufig. So wurden im vergangenen Jahr rund 14% weniger Neubauwohnungen fertiggestellt als noch im Jahr zuvor. Vor allem im sozialen Wohnungsbau gibt es ein Defizit. Dass bezahlbarer Wohnraum ein aktuelles, ein drängendes Thema ist, das weiß auch die neue Bundesregierung. Und was sie plant, um Mieten zu senken und überhaupt mehr Schwung in die deutsche Bauwirtschaft zu bringen, dazu gleich ein Interview mit der Bundesbauministerin Verena Huberts. Zuvor Ann-Britt Backenbüll mit einem Überblick der Wohnungsnotlage.
Ihre Verzweiflung klebt Birgit Sterli an Masten und Bücherboxen.
So, jetzt hänge ich noch mal ein paar Aushänge auf.
Sie spricht bei Hausverwaltungen und Genossenschaften vor, schaltet Online-Anzeigen. Doch die Suche in Köln nach einer Wohnung für sich und ihre Tochter bislang erfolglos.
Ja, man ist irgendwann ein bisschen mutlos. Und vor allen Dingen, wenn ich für mich selber suchen würde, da wäre ich ja noch mal anders flexibel. Aber ich habe eine Tochter und das macht mir einfach Kummer.
Wohnraum, seit Jahren bundesweit Mangelware und daher teuer. Die Grünen legten heute einen Gesetzentwurf vor. Sie wollen das Mietrecht deutlich verschärfen, zum Beispiel die zum Jahresende auslaufende Mietpreisbremse entfristen.
Diese Situation auf dem Mietmarkt, die ist sozialer Sprengstoff und sie verhindert den Aufbruch in diesem Land, auf den wir so lange dringlich warten.
Die Linke hat eine andere Idee. Sie plädiert vor allem für Investitionen in den sozialen Wohnungsbau.
Die erste Forderung wäre, dass wir ein Investitionsprogramm für bezahlbaren Wohnraum haben, der sich dann noch wirklich an die Durchschnittsverdienerinnen und Durchschnittsverdiener richtet und nicht irgendwelche Lofts oder sehr teure Wohnungen damit finanziert werden.
Die Union macht die Baupolitik der Vorgängerregierung für die steigenden Mieten verantwortlich. Denn laut Statistischem Bundesamt werden jährlich immer weniger Wohnungen gebaut. Lag ihre Zahl im Jahr 2010 bei 160.000, stieg sie in den Folgejahren, erreichte 2020 einen Wert von rund 306.000. Seitdem geht es abwärts. 2024 wurden nur noch etwa 252.000 Wohnungen fertiggestellt, ein Rückgang von mehr als 14% im Vergleich zum Vorjahr. Das Ziel von 400.000 Neubauten pro Jahr deutlich verfehlt. Ursachen für den Rückgang: gestiegene Zinsen und Baukosten. Die Bundesregierung will nun ans Baugesetz, plant bürokratische Hürden zu reduzieren, um schneller und günstiger zu bauen. Sie setzt auf eine, Zitat, Brechstange, um die Wohnungsnot von Mieterinnen wie Birgit Sterli zügig zu bekämpfen.
Und in Trier begrüße ich jetzt die neue Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Verena Huberts von der SPD. Guten Abend, Frau Huberts.
Schönen guten Abend.
Ihre Vorgängerin, und die war ja auch von der SPD, hatte das Ziel 400.000 neue Wohnungen im Jahr und blieb weit davon entfernt. Warum sollte Ihnen das jetzt auf einmal besser gelingen beim Wohnungsbau?
Auf der einen Seite waren die letzten Jahre natürlich auch geprägt von Krieg, von Krise, von Preisexplosionen. Aber wir müssen natürlich noch vieles anders machen. Wir brauchen Tempo, wir brauchen Technologie und Toleranz, denn wir bauen in Deutschland zu wenig und wir bauen zu teuer.
Sie sprechen dabei von einer Brechstange. Das klingt martialisch, aber wie genau sieht das konkret aus?
In den ersten 100 Tagen lege ich eine neue Version des Baugesetzbuches vor. Da führen wir den sogenannten Wohnungsbauturbo ein. Manchmal dauert es länger, die Baugenehmigung zu beantragen, als dann später zu bauen. Und das kann nicht sein. Deswegen legen wir die Regeln mal ein bisschen auf Seite. Die Kommunen bekommen eine Brechstange. Und da, wo sie bauen wollen, da dürfen sie dann auch einfach mehr und viel schneller bauen.
Wenn Sie sagen, wir legen die Regeln jetzt auch mal beiseite, heißt das Umweltschutzregelungen, Denkmalschutzregelungen, Energievorgaben, Lärmschutzregelungen, all sowas, das wird jetzt alles untergeordnet, Hauptsache schnell?
Schnell muss es gehen, aber es heißt natürlich nicht, dass die Interessen jetzt alle auf Seite gelegt werden. Aber wir dürfen auch nicht in Schönheit sterben. Deswegen muss man diese Konflikte auch schnell klären. Gerade beim Lärmschutz haben wir im Baugesetzbuch vor, dass man da auch mal die sehr steifen Regeln ein wenig lockert. Möchte ich zum Beispiel neben eine Firma oder ein Volksfest bauen, dann geht das auch mit entsprechendem Schallschutz. Und da muss nicht ganz so viel Abstand dazwischen sein, wenn sich alle darauf einlassen und das auch wissen.
Aber mehr Tempo wollte Ihre Vorgängerin, wie gesagt, ja auch und ist dann eben daran gescheitert. Nur wenn Sie jetzt sagen, wir müssen das schneller machen, das reicht ja alleine nicht. Einfach einen Paragraph ändern im Baugesetz wird das ja auch nicht so beschleunigen.
Deswegen werden wir auch investieren und wir werden auch anders bauen müssen. Man kann die Baukosten zum Beispiel runterbekommen, indem man nicht Stein auf Stein baut. Das muss nicht mehr sein, sondern indem man Wände vorfertigt. Das nennt sich serieller Wohnungsbau oder modularer Wohnungsbau. Und dann geht das schon mal von 5.000 auf 2.000 oder 3.000 Euro Baukosten runter.
Da müssen Sie aber in ganz vielen Bereichen immer so kleine Stellschrauben regeln. Und das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Werden Sie das noch in diesem Jahr, im kommenden Jahr, wann soll dieser Turbo denn zünden?
Der Turbo, der soll noch dieses Jahr natürlich zünden, aber ja, Politik ist nicht der eine Knopf, auf den man drückt und alles wird dann besser. Ich habe vor dem Bundestag ein Startup gegründet und da weiß ich, man muss dranbleiben und man muss auch mal die dicken Bretter bohren.
Aber nochmal ganz konkret, das heißt, Sie haben einen Maßnahmenkatalog von 50 Regeln, wo Sie sagen, da muss es nicht länger als, darf es nicht länger als 2 Monate dauern oder da muss es irgendwie schneller gehen, sonst greifen die Regeln nicht, die bisher galten?
Absolut. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe für uns als gesamte Bundesregierung. Wir sterben in Deutschland in Bürokratie, in Vorschriften, in Formularen. Und da muss jetzt jeder ganz schnell liefern, weil das erträgt man nicht mehr. Und deswegen müssen wir das klären. Aber das ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Neben der Bürokratie und der Beschleunigung müssen wir auch massiv investieren. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen. Bezahlbarer Wohnraum für ganz normale Menschen in diesem Land ist viel zu knapp. Deswegen investieren wir auch in den sozialen Wohnungsbau 3,5 Milliarden allein dieses Jahr und da wollen wir auch noch eine Schippe drauflegen.
Aber die Baugenehmigung nochmal, das wird frühestens im nächsten, im übernächsten Jahr greifen. Ist das dann nicht viel zu langsam nach wie vor?
Wir haben ja nicht nur die eine Idee. Es gibt auch noch den sogenannten Bauüberhang. Das sind hunderttausende Wohnungen, wo Menschen schon eine Baugenehmigung haben und aber nicht bauen, weil es einfach, die Zinsen sind zu teuer geworden, die Preise. Und da haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, wie können wir diesen Bauüberhang jetzt auch schnell anreizen. Also da machen wir uns gerade auch Gedanken. Wir sind ja dabei, den Bundeshaushalt, also diesen Finanzplan der Bundesregierung aufzustellen. Und das wird auch nochmal ein ganz zentrales Thema sein, weil wir eben schnell jetzt auch bauen müssen.
Die Ampelregierung, und da hatte die SPD ja auch ihr Ressort inne, hatte ja ein ehrgeiziges Ziel von 400.000 Wohnungen, habe ich ja vorhin auch gesagt. Warum haben Sie da keins ausgegeben? Fehlt Ihnen da der Ehrgeiz oder lieber keine falschen Erwartungen schüren?
Es macht nicht so viel Sinn, einfach ein Ziel in Stein zu meißeln. Die Welt dreht sich, es sind Umstände, die sich ändern und deswegen müssen wir regional basiert Prognosen auch erstellen und so viel bauen, wie es nur irgendwie geht. Und bauen bedeutet ja auch nicht immer nur Neubau. Es gibt zum Beispiel Büroflächen, die liegen brach, die nutzt keiner. Da haben wir Ideen, wie wir die dann ummünzen können zu Wohnraum. Und so sind es eben viele Maßnahmen, die wir in die Waagschale werfen müssen, aber nicht einem Ziel hinterher, einer statischen Zahl. So funktioniert die Welt einfach nicht mehr.
Sagt die neue Bundesbauministerin Frau Huberts. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Der Meta-Konzern interessiert sich für unsere Nachrichten. Neu ist das für das Unternehmen, zu dem neben dem Messenger-Dienst WhatsApp auch die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram gehören, nicht. Aber manche dieser Inhalte seiner Userinnen und User will Meta künftig noch mehr nutzen. Und zwar, um die Funktion der künstlichen Intelligenz auf seinen Plattformen zu verbessern. Meta plant, dafür Bilder und öffentliche Postings der Nutzerinnen und Nutzer zu verwerten. Verbraucherschützer klagten dagegen. Das Oberlandesgericht Köln wies den Eilantrag heute aber ab. Was das für die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet und wie sie sich trotzdem noch dagegen wehren könnten, Tim Kukral.
Facebook und Instagram. Allein in Deutschland nutzen rund 30 Millionen Menschen täglich zumindest eine dieser beiden Apps. Weltweit sind es Milliarden. Sie posten zum Beispiel Geburtstagsgrüße, Komplimente oder Meinungen. Was trivial klingt, hat für Technologieunternehmen wie Facebooks Mutterkonzern Meta einen enormen Wert.
Da geht es wirklich darum, das Verhalten von Menschen zu beobachten.
Deren persönliche Daten will Meta verwerten für seine künstliche Intelligenz, um sie zu trainieren, damit sie sich irgendwann so verhält wie wir Menschen. Dafür will Meta alle öffentlichen Postings, Kommentare und Fotos auf Facebook und Instagram nutzen. Verbraucherschützer haben dagegen eine einstweilige Verfügung beantragt, doch die hat das Oberlandesgericht Köln heute abgelehnt.
Das Gericht ist insgesamt zu dem Ergebnis gekommen, in diesem vorläufigen Verfahren, dass die Daten verwertet werden dürfen, insbesondere weil Meta wirksame Maßnahmen ergreift, um eine Identifizierung von einzelnen Nutzern zu verhindern.
Wer nicht will, dass seine Daten in die KI eingespeist werden, kann dem noch bis einschließlich Montag widersprechen. Und zwar auf Facebook und Instagram selbst. Über die 3 Striche gelangt man hier zu den Einstellungen. Dort erst den Bereich Einstellungen und Privatsphäre und dann das sogenannte Privacy Center öffnen. In dem Text, der dann erscheint, ist unter anderem das Wort Widersprechen blau hervorgehoben. Auf dieses Wort drauftippen und es öffnet sich ein weiterer Text. Dort dann unten die eigene E-Mail-Adresse eingeben, und schließlich auf Senden tippen.
Die Funktion, um Widerspruch einzulegen, die ist relativ versteckt und insofern sehr benutzerunfreundlich gestaltet. Ziel und Zweck ist natürlich, dass hier möglichst wenig Personen auch den Widerspruch ausnutzen.
Je weniger Widerspruch, desto mehr Daten fürs Training der KI von Meta. Doch wozu soll die künstliche Intelligenz letztlich dienen? Meta-Chef Mark Zuckerberg hat eine Vision.
Er glaubt, es wird in Zukunft so sein, dass wir mit KI-Personen befreundet sein werden. Und da werden solche Daten natürlich sehr nützlich, wenn man solche KI-Freunde bauen möchte.
Künstliche Persönlichkeiten, mit denen sich Menschen unterhalten können wie mit Freunden und dabei Informationen preisgeben. Informationen, die wiederum genutzt werden können, zum Beispiel für ganz gezielte Werbung.
Der Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union war ja eigentlich für 90 Tage auf Eis gelegt, um beiden Seiten Spiel und Zeitraum für Verhandlungen zu geben, einen drohenden Handelskrieg noch abzuwenden. Diese Verhandlungen finden derzeit eigentlich auch statt, aber US-Präsident Donald Trump scheint bereits die Geduld verloren zu haben und zündete heute vorab auf seiner Plattform Truth Social und im Oval Office auch schon mal eine weitere Eskalationsstufe. Er wolle gar keinen Deal und drohte Zölle von 50% auf alle Waren aus der EU an. Dazu jetzt unsere ARD-Studioleiterin Gudrun Engel in Washington. Gudrun, wie ist denn diese plötzliche Androhung der 50% Zölle, während Verhandlungen ja noch laufen, zu deuten?
Ja, du hast es gesagt, es geht darum, Druck auszuüben auf die Verhandlungspartner, denn eigentlich hat man ja eine Frist gesetzt bis Anfang Juli, um einen Deal, wie Donald Trump das ja immer wieder nennt, zu machen. Aber offensichtlich geht ihm die Geduld aus, es geht ihm alles nicht schnell genug. Vor einer Stunde im Oval Office hat er nochmal klar nachgelegt und gesagt, es sei ihnen mittlerweile gelungen, ein Abkommen zu schließen mit Großbritannien und auch eins mit China. Nur die EU sei enorm sperrig. Und besonders die deutschen Autobauer scheinen ihn da zu nerven. Er hat Mercedes, BMW und Volkswagen namentlich genannt und den Vorwurf gemacht, die EU würde ja jedes Jahr Millionen deutscher Autos in die USA exportieren, ohne Zölle zu zahlen. Kurzer Faktencheck, im vergangenen Jahr waren es 800.000 Autos, die auf diesem Weg hierher gekommen sind. Wie dem auch sei, Trump will Druck ausüben und sein Finanzminister Scott Bessent hat dazu gesagt, er tut das, um, Zitat, der EU Feuer unter dem Hintern zu machen.
Gudrun, vielen Dank nach Washington. Und dann fragen wir mal bei der EU nach, beziehungsweise bei unserem Korrespondenten in Brüssel, Michael Grütz. Michael, wie reagiert man denn bei der EU auf diese Androhung?
Ja, hier bemüht man sich um Gelassenheit. Keep calm and carry on, so äußerte sich heute ein führender EU-Verantwortlicher. Ruhig bleiben und weitermachen. Eigentlich sollen die Verhandlungen ja in Kürze richtig beginnen. Folglich wertet man das als eine Droh- und Druckkulisse von Trump, von der man sich aber nicht beeindrucken lassen will. Man ist vielmehr irritiert, weil aus den USA wenig Konkretes auf die konkreten europäischen Vorschläge kommt. Die für Handelsfragen zuständige EU-Kommission schlägt etwa auf bestimmte Produkte Nullzölle vor, bekommt darauf aber offenbar keine Reaktion. Hier hat man den Eindruck, die Amerikaner wollen gleichzeitig mit mehreren verhandeln, wie gerade schon erwähnt, ohne aber die Ressourcen dafür zu haben. Die Gegenseite sei schlicht überfordert, heißt es hier intern. Und für eine mögliche Eskalation hat die EU-Kommission ohnehin Gegenmaßnahmen in der Schublade, etwa Zölle auf Motorräder oder Kleidung. Und die EU will andere Handelsabkommen rasch umsetzen, etwa Mercosur mit den südamerikanischen Staaten. Und sie arbeitet intensiv daran, Handel und Geschäfte innerhalb der EU deutlich zu vereinfachen. So könne man die Folgen des Konflikts mit den USA deutlich abfedern. Es könnte also sein, dass Trump mit seinen Einlassungen von außen die EU deutlich stärker zusammenführt, als sie selbst von innen heraus täte.
Michael, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel. Am vergangenen Freitag saßen sich die Ukraine und Russland in Istanbul am Verhandlungstisch gegenüber. Einen Schritt Richtung Frieden machten sie mehr als 3 Jahre nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine aber nicht. Ein Ergebnis jedoch haben diese direkten Gespräche immerhin gebracht, einen Austausch von Gefangenen. Heute sind den Worten dann Taten gefolgt. Es war der größte Austausch seit Beginn des Krieges. Jeweils 390 Personen, Soldaten wie Zivilisten, wurden an ihre Heimatländer übergeben. Aus Kiew, Wassili Golot.
Mama, ich wurde ausgetauscht. Ich bin zu Hause. Hunderte Familien können heute aufatmen. Am Nachmittag kommen 390 Ukrainer in ihre Heimat an. 270 von ihnen sind Soldaten, 120 Zivilisten. Einige waren 3 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Viele Angehörige müssen weiter mit der andauernden Ungewissheit leben. Sie kommen zu jedem Gefangenenaustausch und hoffen jedes Mal auf ein Wiedersehen. Doch ob ihre Söhne und Ehemänner noch leben, wissen sie nicht. Wir hoffen, dass jemand unter den freigelassenen Gefangenen ihn auf dem Foto wiedererkennt. Vielleicht haben sie ihn gesehen, vielleicht waren sie irgendwo zusammen. Die Ukraine hat im Gegenzug 390 russische Gefangene freigelassen. Laut russischem Verteidigungsministerium sollen sie sich derzeit in Belarus befinden. Damit setzen Russland und die Ukraine das um, worauf sich ihre Delegationen bei den Verhandlungen in Istanbul geeinigt haben. Das ist die erste Etappe des größten Austauschs, der in der Türkei vereinbart wurde. Und faktisch das einzige bedeutende Ergebnis des Treffens in der Türkei. Alles andere wird von Russland blockiert. Denn Russland lehnt wie schon seit Monaten das Angebot einer bedingungslosen Waffenruhe weiter ab. In einer Kabinettssitzung verkündet Russlands Machthaber Putin die Entscheidung zur Schaffung einer Pufferzone entlang der Grenze. Also das Ziel, weitere ukrainische Gebiete militärisch zu besetzen. Unsere Streitkräfte sind dabei, diese Aufgabe zu lösen. Hoffnungen auf erfolgreiche Friedensverhandlungen gibt es in der Ukraine kaum. Die Soldaten an der Front bereiten sich darauf vor, weitere russische Offensiven abzuwehren. Gleichzeitig hoffen viele Familien, dass ihre Liebsten aus der Gefangenschaft kommen. Meine Familie hat mir Kraft gegeben. Denn am Samstag und Sonntag soll der bisher größte Gefangenenaustausch seit Beginn des russischen Angriffskriegs fortgesetzt werden. Insgesamt sollen dabei jeweils 1.000 Gefangene freigelassen werden.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt, Konstantin, mit dir.
Ermittlern ist ein Schlag gegen die weltweite Cyberkriminalität gelungen. Dabei seien die derzeit bedeutendsten Schadsoftware-Varianten vom Netz genommen worden, teilte das beteiligte Bundeskriminalamt mit. Insgesamt 37 Täter wurden identifiziert. Die meisten von ihnen sind russische Staatsangehörige. An der Aktion waren Strafverfolger aus 7 Ländern beteiligt, darunter auch die USA und Kanada. US-Präsident Trump hat die Elite-Uni Harvard erneut ins Visier genommen. Er wollte verbieten, dass Harvard weiter ausländische Studierende aufnehmen darf. Wer schon eingeschrieben ist, sollte sich eine neue Uni suchen oder sein Aufenthaltsrecht verlieren. Der Vorstoß sorgte international für scharfe Kritik, auch von der Bundesregierung. Jetzt wurde das Verbot vorerst gekippt. Eine Richterin folgte der Klage der Uni, dass ein unmittelbarer und irreparabler Schaden drohe. In den Flutgebieten an der Ostküste Australiens versuchen Retter weiterhin Menschen in Sicherheit zu bringen. Es gibt bereits 5 Tote. Tausende mussten ihr Zuhause nach tagelangen schweren Regenfällen verlassen. Viele Straßen sind überflutet, auch Tiere sind bedroht. Eine wichtige Autobahn zwischen Sydney und Brisbane musste teilweise gesperrt werden. Wo das Wasser zurückgeht, versuchen die Bewohner aufzuräumen.
Sich einem scheinbar übermächtigen, eigentlich unschlagbaren Gegner den Weg zu stellen und ihn überraschenderweise auch noch zu besiegen, damit haben sie Erfahrung in Ostwestfalen rund um den Teutoburger Wald. War es den dortigen Germanenstämmen doch einst gelungen, unter seiner Führung, des Keruskerfürsten Hermann, die mächtige römische Armee in der Varusschlacht zu besiegen. Diesen hermannschen Kampfesmut beschwören die Fans von Arminia Bielefeld offensichtlich. Wenn der gerade von der 3. in die 2. Liga aufgestiegene Verein morgen gegen den Bundesligisten und haushohen Favoriten VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale in Berlin in die Fußballschlacht zieht. Oliver Meyer und Hardy Hausberg über die Hoffnung auf ein neues Heldenepos mittendrin in Bielefeld.
Bielefeld. Eine 330.000 Einwohnerstadt in Ostwestfalen, der ein Ruf vorauseilt. Eher ruhig ginge es hier zu, selten kämen die Menschen mal aus sich heraus. In diesen Tagen aber ist das anders. Ganz Bielefeld ist in den Arminia-Farben schwarz-weiß-blau eingehüllt, die Menschen euphorisiert.
Man spürt einfach ein Knistern in der Stadt und alle haben Bock.
Ja, vom Image her ist es natürlich gut, sehr gut. Nachdem es Bielefeld ja gar nicht gibt, ist das schon erstaunlich, ne?
Es ist der alte Witz, den hier kaum noch jemand hören kann. Bielefeld, das gibt's doch gar nicht. Spätestens seit dem Finaleinzug der Arminia ist die Stadt in aller Munde. Egal, wo ich auch hinlaufe, so gut wie in jedem Schaufenster ist Arminia Bielefeld-Deko zu sehen. Nicht jeder hat eine solch persönliche Beziehung zum Verein wie Hans-Georg Lösekann. In den 70ern kleidete er Spieler und Trainer ein, auch wenn das nicht immer ganz einfach war.
Was braucht eine Fußballmannschaft von Ihnen?
Nein, die hat einen Bläser und eine Hose. Nicht? Und eine Hose war immer schwer, weil die kurzbeinig sind und starke Oberschenkel. Muss man sich sehr oft stark ändern.
Der 88-Jährige ist sichtlich stolz darauf. Bis heute trifft er die Spieler von damals und fiebert mit seiner Arminia mit.
Wie groß ist Ihre Freude jetzt darüber, was da jetzt passiert?
Ich freue mich sehr, weil das was Positives ist und positiv für Bielefeld.
Wo ich auch hinkomme, die Menschen haben ein Strahlen im Gesicht, so auch die B-Junioren des TuS Ost Bielefeld. Hier sind sich die jungen Fußballerinnen jetzt schon ganz sicher.
Wir freuen uns sehr über den Pokal, den sie kriegen, weil wir schon wissen, dass Arminia Bielefeld es gewinnt.
Ihr wisst schon, dass sie es gewinnt.
Mein Gefühl sagt es, ich sage es.
Ja, meins auch.
Und auch letzte Tipps vor dem Finale haben die Mädchen für die Profis parat.
Bei uns ist das auch so. Manchmal hatten wir Spiele, da haben wir 0-0 gehabt in der ersten Halbzeit. Und dann haben wir geredet, wir haben zusammengehalten und dann hatten wir auf einmal 7-0 oder so.
7-0. Dass es im Endspiel gegen den VfB Stuttgart so ausgeht, daran glauben aber selbst hier noch nicht einmal die größten Optimisten. Wobei, in diesem Stadion auf der Bielefelder Alm hat die Arminia in diesem Jahr schon öfter bewiesen, das scheinbar Unmögliche ist doch möglich.
Hier ist es also, wo Wunder passieren. Hä?
Ja, hier ist es, wo Wunder passiert sind.
Wunder passiert sind.
Das große Wunder passiert am Sonntag in Berlin.
Auf diesem Rasen hat Drittligist Arminia Bielefeld gleich 4 Teams aus der ersten Bundesliga besiegt. Zuletzt sogar den Titelverteidiger aus Leverkusen. Was dem Club dieser Erfolg bedeutet, zeigt mir Präsident Rainer Schütte unter der Haupttribüne im Vereinsmuseum. Schon vorher hieß es, ich solle nicht zu viel davon erwarten.
Jetzt sehen wir hier Pokale wie Budenzauber Emsland, 3. Platz, Lübster Pilzcup, 2. Platz. So ein DFB-Pokal wird sich hier ganz gut machen, oder?
Das ist unfassbar. Hier ein DFB-Pokal, Double oder wie nennt man es, eine Kopie hier stehen zu haben, ist natürlich, wenn man das sieht, kann man nicht glauben. Ist fantastisch.
Ein fantastischer Erfolg, den sich nicht nur Bielefeld, sondern ganz Ostwestfalen wünscht.
Man hat uns so oft unterschätzt oder so, es gibt uns gar nicht so richtig und jetzt sind wir im Finale. Es ist richtig schön. Ich weiß gar nicht, warum wir sie trennen.
Ist doch okay. Ich
bin total emotional gerade.
Egal wie das Spiel morgen ausgeht, Arminia Bielefeld hat es geschafft, dass eine gesamte Region stolz auf sich ist.
Der perfekte Ausklang eines perfekten Sommertags. Und für den gibt es auch den perfekten Soundtrack, Yacht Rock. Ein Genre, das seinen Ursprung im kalifornischen Softrock der 70er Jahre hat. Beispielsweise zu hören von den Doobie Brothers, Toto oder Steely Dan. Und der seine Bezeichnung eben genau solchen entspannten Momenten verdankt. Egal, ob man tatsächlich eine Yacht besitzt oder nicht. Und weil auch in der Musik irgendwie alles wiederkommt, erlebt das Genre derzeit ein Revival. Etwa durch die Band Young Gun Silver Fox. Andreas Hilmer.
Diese beiden Herren lassen die Musik einer ganzen Generation wieder aufleben. Tiefe, weiche Basslinien, E-Piano und Jazzgitarren. Ende der 1970er, das Erfolgsrezept vieler Bands. Und genau dieser funkige Sound ist plötzlich in Clubs wieder angesagt. Wir nehmen Musik von damals als Zutat. Was rauskommt, ist aber unsere ganz eigene Musik. Die Sounds von damals schwingen aber schon mit. Wir parodieren sie aber nicht. Es ist auch keine blinde Liebe. Am Ende entsteht das, was wir heute daraus machen. Ein bisschen Doobie Brothers, Toto oder Steely Dan, modern verfeinert. Ein junger West Coast Sound, gefühlt sehr gute 40 bis 50 Jahre alt. Wie damals aus der rauen Hippie-Musik der 70er Jahre plötzlich positive Genussmusik entsteht, ist ein Stück Musikgeschichte.
bei den Hippies in den 1960er Jahren ging es ja um Rebellion, um Wildsein, um aufständisch sein. Und entsprechend war die Musik, die war verzerrte Gitarren, Feedbacks, lautes Schlagzeug etc. Und dann kamen so andere Dinge. Dann kam mehr West Coast Country, Melancholie und ein funky Beat dazu.
Das Lebensgefühl wandelt sich. Vietnamkrieg und Watergate will man endlich hinter sich lassen. Funky Grooves, oft mehrstimmig, sehr aufwendig durchkomponiert. Im Vordergrund steht das Positive. Yachtmusik wird es später heißen, ein Lebensgefühl wie auf einer Yacht. Dieser Sound wurde vergangenes Jahr in einer US-Fernsehserie gefeiert. Weiße Musik der amerikanischen Westküste. Ein Popgenre für Erwachsene erlebt sein Revival. Die Band Young Gun Silver Fox veredelt alte Beats in neuem Gewand. Es ist klassischer, melodischer Pop, getränkt in perlendem Sonnenschein mit einer Prise Funk und Soul. Neugeborene Yachtmusik, vielleicht auch heute wieder, der softe Groove in schwierigen Zeiten.
Seine Bilder schienen immer noch ein bisschen mehr auszusagen, weil sie mit ihrer Ästhetik des schrecklichen Missstände unterschiedlichster Art greifbar, erlebbar, mitfühlbar machten. Ob Plantagenarbeiter auf Kuba, Schwefelsammler in Indonesien oder Goldgräber in Brasilien. Mit seinen riesigen Schwarz-Weiß-Bildern hat der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado den Entrechteten eine Stimme gegeben, aber auch die Ausbeutung unseres Planeten angeprangert. Nun ist der Sozialfotograf, wie Salgado sich mal selbst bezeichnete, im Alter von 81 Jahren gestorben.
Es faszinierte ihn, Menschen zu finden, die heute noch so leben wie vor 50.000 Jahren. Der Fotograf Sebastião Salgado thematisiert im Dokumentarfilm Das Salz der Erde von Wim Wenders Menschlichkeit, Umweltzerstörung, Hoffnung. In seinen Sozialreportagen, in unzähligen Bildbänden und Ausstellungen zeigt er die Ausbeutung der Erde. Fotografiert jahrelang auch in Kriegs- und Krisengebieten, immer mit einer Botschaft: Schützt die Erde. Wir sollten anfangen, mit dem Finger auf uns selbst zu zeigen. Die Erde wird zerstört, weil jeder Einzelne von uns zu viel verbraucht. Seine Schwarz-Weiß-Fotografien wirken gemäldeartig und sind doch ganz real. Seine letzten Werke Genesis und Amazonas sind eine Hommage an die Ursprünglichkeit der Erde und eine Mahnung. Wir müssen anfangen, die Umwelt zu schützen. Die Fotos sollen nicht eines Tages nur archäologischen Wert haben. Auf einer Farm in Brasilien aufgewachsen, studiert Salgado zunächst Wirtschaftswissenschaften. Später flieht er vor der Militärdiktatur in Brasilien nach Paris und beginnt mit der Leica seiner Frau das Fotografieren. Salgado dokumentiert nicht nur, er rekonstruiert. Seine gemeinnützige Organisation Instituto Terra forstet ödes Land wieder auf. Und es ist eben dieses Institut, das das Vermächtnis Salgados weitertragen will. Die Rettung der Umwelt, seine tiefe Geste der Liebe für die Menschheit.
Zum Schluss der Blick noch aufs Wetter, Carsten. Wie wird's am Wochenende?
Ja, das Wochenende bringt uns einen ordentlichen Wetterwechsel. Es kommen dicke Wolken und die bringen Regen, und zwar für ganz Deutschland. Im Unterschied zu den Wolken, die es heute vor allem in der Nordhälfte unseres Landes gab. Schauerwolken, hier eine sehr schöne aufgenommen heute über der Ostsee. Und auf dem Satellitenfilm sehen wir diese Schauerbewölkung, vor allem hier von der Nordsee kommt, im Norden und in der Mitte. Während dieser Wetterwechsel mit diesen Wolken zusammenhängt, die heute vom Atlantik Richtung Irland, Schottland, später Wales vorangekommen sind. Die erreichen uns morgen Nachmittag. Zuvor, jetzt in der zweiten Nachthälfte, haben wir es noch mit diesen Schauern vor allem an der Ostseeküste zu tun. Ansonsten klart es weiter auf. Tagsüber, morgen Vormittag, wird es dann in der gesamten Osthälfte, in der Mitte und im Süden zunächst sehr sonnig losgehen. Im Westen zieht diese Bewölkung auf und am Nachmittag setzt dann hier teilweise stärkerer Regen ein. Die Temperaturen heute Nacht, sie gehen vor allem in die Mittelgebirgsregion bei Aufklaren auf Werte um den Gefrierpunkt herunter. Verbreitet gibt es hier leichten Bodenfrost, aber auch ansonsten bleibt die Nacht kalt mit nur einstelligen Temperaturwerten. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, 17 bis 20 Grad. Am Nachmittag unter diesen Regenwolken im Westen nur noch 13 Grad. bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: am Sonntag erreichen diese Regenwolken dann auch die Osthälfte unseres Landes. Im Westen wird es wieder wärmer. Dafür tauchen hier Schauer und Gewitter auf. Und diese Schauer und Gewitter gibt es am Montag zum einen im Norden, zum anderen im Süden. In der Mitte hingegen beginnt der Wochenstart mit viel Sonnenschein. Aber unterm Strich wird es in der nächsten Woche wechselhaft weitergehen.
Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt spannend weiter.
Ja, die Magdeburger Kommissare ermitteln im Polizeiruf.
Morgen begrüßt Sie dann Julian Jarika-Senn mit neuen Tagesthemen. Wir sagen Tschüss für heute.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.